Karibuni sana kwa kipindi chetu cha tatu. Herzlich willkommen zu dieser dritten Folge vom Matatu Podcast. Ich bin Jacqueline und ich melde mich vorab hier bei euch, da diese Sendung schon im Dezember aufgenommen wurde und seitdem einiges passiert ist. Und zwar konnten wir viel mehr Engagement eurerseits erkennen und freuen uns über alle Kommentare, alle Privatnachrichten und sonstiges Feedback. Das ist genau das, was wir brauchen, um weiterzumachen. Und deswegen sind wir hier mit der dritten Folge. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und bis gleich.
Okay, nehmen wir jetzt auf?
Wir nehmen jetzt auf, wir sind online.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge. Oh mein Gott. Heute geht es halt um das Thema Sprachen, afrikanische Sprachen, weil wir gemerkt haben, dass halt viel, das auch viel mit Kultur zu tun hat, die Sprache zu lernen.
Ja, ihr wisst ja noch wahrscheinlich aus der ersten Sendung, wenn nicht, dann rewind und hört euch die erste Sendung auch nochmal an. Da haben wir ja kurz angesprochen, welche Verbindungen wir zu Sprachen haben. Und in dieser Sendung würden wir uns aber auch eher auf die nicht-kolonialen Sprachen konzentrieren.
Wir haben mit unterschiedlichen Leuten geredet. Ich habe halt mit Noah geredet, der ist jetzt gerade in Nairobi. Nochmal Shoutout zu Noah, danke, dass ich mit dir reden durfte. Es gab aber leider ein technisches Problem, deswegen habe ich jetzt die Aufnahme nicht mitgebracht. Aber erzähle ich euch mal ganz kurz so, was er mir so erzählt hat und was ich interessant fand.
Mit wem hast du gesprochen?
Ich habe mit Wamboi gesprochen. Sie ist in Köln und hat dieses Projekt initiiert. Und zwar heißt es Swahili Cultural Project. Und sie bringt jeden Samstag Kindern die Sprache Swahili bei.
Und ich habe meine Schwester gefragt. Die studiert hier in Berlin Asien- und Afrika-Wissenschaften. Und noch zwei Freundinnen von ihr, also Naima und Joanna. Und genau, dann hören wir von Sarah und den zwei Kommilitonen. Und ja, das ist eine volle Sendung heute.
Wow, die ist richtig voll. Also habe ich weniger zu reden heute.
Ja, also genau, ich habe ja mit Noah gesprochen und er hat mir erzählt, wie es für ihn jetzt so läuft, Swahili zu lernen. Hatte schon mal einen Kurs hier in Berlin gemacht und jetzt, wo er halt nach Kenia, nach Nairobi gegangen ist für sein Studium, er studiert da Informatik. Also wenn irgendjemand anders noch in Kenia ist, in Nairobi, trefft euch mit Noah. Also das wäre wahrscheinlich sehr lustig, wenn wir euch über diesen Podcast verbinden könnten. Jedenfalls hat er mir erzählt, dass er die Sprache jetzt intensiv lernt. Das heißt, er hat mehrere Unterrichtsstunden, private Unterrichtsstunden mit einem Lehrer, den er über die Uni bekommen hat, weil es an der Uni keine Einsteigerkurse gibt. Mhm. Und für ihn ist es halt einfach sehr praktisch, dass er halt vor Ort ist und dass er halt sich die Zeit nimmt, so intensiv zu lernen. Weil Das ist eh, glaube ich, so ein Ding mit Sprachenlernen.
Das sagen ja alle immer.
Ja. Genau, dass man halt das einfach intensiv machen muss. Genau, und dann habe ich ihn noch gefragt, ob sich irgendwas für ihn dadurch verändert hat oder was seine Motivation ist, dahinter die Sprache zu lernen. Und mein Vater ist aus Tansania und er möchte halt mit seinem Vater auch eine Unterhaltung auf Swahili haben können oder einfach mit seinen Verwandten. Das war die Motivation. Aber was er interessant fand, ist an Swahili ist, dass es ja auch eigentlich ein Sammelsurium von anderen Sprachen auch ist. Also dass es zum Beispiel arabische Wörter gibt, englische Wörter.
Ja.
Und dass diese Wörter halt auch grammatikalisch anders behandelt werden. Und das halt wieder so zeigt, dass halt natürlich jede Sprache, die gesprochen wird, irgendwie so Einflüsse von anderen Sprachen hat, aber das auch zeigt, dass Swahili eine stolze Sprache ist sozusagen, die halt Fremdwörter sozusagen, Wörter, die nicht aus dem Swahili rauskommen, sondern aus dem Arabischen oder so, dass die anders behandelt werden und dass es so lange dauert, bis das halt in die Sprache auch mit reinkommt, so. Das fand ich halt einen interessanten Punkt.
Aber er meint jetzt nicht, dass Swahili ja linguistisch gesehen, aber das merkt man auch, wenn man es lernt, oder dass es eine Bantu-Sprache ist in erster Linie. Nee. Und dass die Grammatik halt so, die Grammatik ist eine Bantu-Sprache. Das heißt, jedes Fremdwort, was du nimmst, wird auch anders, sowieso anders behandelt, dekliniert. Und ne, deshalb, die Roots sind halt Bantu.
Ja, auf jeden Fall. Und was halt eh auch interessant ist, aber was es wahrscheinlich in anderen Sprachen auch gibt, als ich ihn gefragt habe, so, ja, gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, so, das ist halt total wichtig, dass man das weiß, hat er gesagt, also weil nee, ich möchte jetzt hier nichts irgendwie behaupten, so, aber für ihn war jetzt zum Beispiel Asante einfach ein wichtiges Wort, also dass man sich bedanken kann. Wer Noah kennt, kennt ja auch seine Facebook-Posts und da hatten wir ja auch diese Unterhaltung, dass es sehr witzig ist, wie er einen Brief, den er halt an seinen Vater geschrieben hat, auf Deutsch übersetzt hat sozusagen mit Google Translate oder ich weiß nicht was. Und das halt, ja, was da rausgekommen ist, war halt sehr witzig.
Es ist witzig, aber ich muss dazu sagen, ich habe den Post auch gesehen und habe den mir im Kopf gleichzeitig übersetzt auf Swahili und er hat Sinn gemacht. Also auf Swahili hat er Sinn gemacht, auf Deutsch klang das natürlich sehr witzig. Ja, weil das Swahili auch eine reine Silbensprache ist, wenn ich mich nicht irre. Und es ist einfach, also die Grammatik und die die Satzstellung total witzig ist auf Deutsch, ne? Aber auf Swahili übersetzt muss ich nur einen Daumen hoch geben. Ja. Hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Also toi, 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 Noah. Und viel Spaß noch da in Nairobi.
Ja, ja. Ich glaube halt, ganz viel Humor kommt einfach durch Sprachverwirrung, Lost in Translation, aber auch gleichzeitig so falsche Freunde, wie man es so nennt, so falsche Übersetzungen. Ja. Und daraus entsteht halt manchmal was sehr Witziges.
Ja.
Ich glaube, ja, das haben wir alle irgendwie schon mit auch anderen Sprachen erlebt.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, soweit erstmal zu dem, was Noah gesagt hat. Leider weiß ich nicht mehr alles genau, aber ja, war halt sehr interessant. Also auch, wie er darüber redet oder wie er darüber gedacht hat.
Ja.
Ja, wollt ihr?
Wir werden sowieso auch mehr darüber sprechen, ne? Was motiviert eigentlich Leute, die Sprache zu lernen? Und was mich auch immer wieder interessiert ist, es muss einen Unterschied geben. Also ich habe es bei mir selbst gemerkt, wenn du eine Sprache lernst als Kind oder wenn du sie später lernst. Ich habe viele Sprachen gesprochen und dann lange Zeit nicht mehr, als wir nach Deutschland gekommen sind. Und dann habe ich irgendwann dann Niederländisch gelernt. Aber das war für die Uni, damit ich dort angenommen werde. Und das war viel härter. Also ich hatte immer in Erinnerung, dass ich Sprachen schnell lerne und das ist alles voll easy. Und dann vergehen 10 Jahre und dann versuchst du es nochmal und als Erwachsener denkst du ganz anders. Und es war echt hart, obwohl Holländisch so eine richtig verwandte Sprache ist. Mhm. Und das muss einen Unterschied geben, eine Herangehensweise, wie Leute irgendwie eine Sprache lernen.
Ja, tatsächlich ist es so. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es viel, viel einfacher ist, in der Kindheit Sprachen zu erlernen. Die meisten Sprachen habe ich in der Kindheit gelernt. Also Swahili, Kikuyu ganz am Anfang und dann Englisch, Deutsch natürlich kam dann und ich zähle jetzt nicht Sprachen. Ja, ich kann ein paar Sprachen. Nee, aber Italienisch habe ich tatsächlich im Erwachsenenalter gelernt mit 19. Da ging's aber, weil ich halt im Land war oder in Italien war und die Sprache dort erlernt habe. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich schwer ist, dann im Studium oder so eine neue Sprache zu lernen und speziell dann eine afrikanische Sprache. Zu der Sprache erlernen in der Kindheit konnte mir Wamboi einiges erzählen. Das ist die Frau, mit der ich gesprochen habe. Die hat diese Initiative gestartet, Kindern Swahili beizubringen, also die, nicht nur Swahili, aber auch die afrikanische Kultur, die da mit einfließt natürlich. Und für sie hält es natürlich für sehr, sehr wichtig, in der Kindheit damit anzufangen. Und ja, ich habe dann ein Interview mit ihr geführt und ihr könnt ja da kurz reinhören.
Ja, hallo, mein Name ist Wamboi Elsen. Ich bin gebürtige Kenianerin und lebe in Pulheim bei Köln. Ich bin Mutter von 2 Kindern und ich habe diese Initiative ins Leben gerufen.
Genau, die Initiative Swahili Cultural Project.
Cultural Project, ja.
Genau. Und seit wann besteht sie?
Die gibt es seit Mai 2017.
Und aus welcher Motivation heraus hast du dieses Projekt gestartet?
Also erstens aus der Grund, dass ich mein zweites Kind gekriegt habe. Also, und ich wollte, dass mein zweites Kind unbedingt Swahili lernt. So, mein erster Sohn habe ich den Fehler gemacht, der inzwischen erwachsen ist, habe ich den Fehler gemacht, ihm die Sprache nicht beigebracht. Also, weil man mir dann damals durch seine Kindergartenzeit gesagt hat, es wäre ihm verwirrend. Also soll ich damit aufhören.
Die Mehrsprachigkeit, ja.
Und richtig. Und damals war das sehr verpönt. Und meine Naivität und ich war ja jung und alles drum und dran. Ja, und unsicher. Und habe ich mir gedacht, okay, die müssen jetzt besser wissen. Also, aber mit meinen Erkenntnissen heute will ich diese Fehler nicht mehr machen. Also von daher.
Also ist das Swahili Cultural Project ein Sprachkurs?
Das ist nicht nur eine reine Sprachkurs, sondern wir lernen nur 40% Grammatik an sich. Ne? Also alles andere, die andere Zeit ist für Afrika und ihre Leute gedacht. Das heißt, die afrikanische Geschichte, die heutige Persönlichkeit, die Kinder mal kennen müssen. So, warum wir so sind, wie wir sind, also kulturell. Zum Beispiel unsere Namengebung. Weihnachten in Kenia, die Wichtigkeit von Verwandtschaften, Respekt, so Kleinigkeiten. Was man meint eigentlich ist Kleinigkeit, aber vielleicht fliegen die nach Hause und dann ist das auf einmal wichtig. Wir kochen auch einmal die Monat. So, ich lasse die Kinder so sich inspirieren lassen oder zeigen lassen, was die so können. Also alle halt kenianische Gerichte. Und die meisten, die sind ja 10 bis 14 Jahre alt, die aktiv immer mitmachen und die sind ja begeistert und die essen auch fleißig mit. Und außerdem sprechen wir auch über Rassismus, was die so jeden Tag, also Themen, jeden Tag uns betreffen auf jeden Fall. Ja, also unsere Haut, unsere Haare und man versucht ja, die zu bestärken. Und ich hole mir auch manchmal Verstärkung von einer, die sich ja super auskennt.
Und sie meinte auch noch in dem Interview, dass die Mehrsprachigkeit tatsächlich negativ angesehen wird. Und da muss ich natürlich sagen, ja, das habe ich auch so mitbekommen, dass in der Kindheit, schon vor 20 Jahren, muss ich sagen, dass die Mehrsprachigkeit schon verpönt war und dass es die Kinder verwirrt, wenn sie mehrere Sprachen können. Und ich glaube auch, dass es eine Tatsache ist, dass wir in Deutschland sind und natürlich Deutschland möchte, dass die Migrantenkinder Deutsch sprechen und auch perfekt Deutsch sprechen und andere Sprachen sie natürlich da in dem Deutsch erlernen einfach.
Ja, da bin ich anderer Meinung, Deutschland.
Stört, würde ich sagen.
Okay. Ja, aber ich meine, ja genau, also ich kann das, dass es so eine Einstellung gibt, hat aber auch, glaube ich, mit der Sprache zu tun, also mit der Herkunft der Sprache zu tun. Also dass es halt eine afrikanische Sprache ist, würde man Französisch noch nebenbei lernen, ist es ja jetzt mittlerweile gibt's ja Kindergärten, ne? Oder?
Es gibt zweisprachige Kindergärten und da beschwert sich niemand.
Genau, mittlerweile. Aber ich muss sagen, dass sie redet ja auch vor 18 Jahren, also sie hat ihren ersten Sohn vor 18 Jahren bekommen und damals, als sie auch nach Deutschland gekommen ist, war das für sie sehr, sehr schwer, ihren ersten Sohn diese Sprache beizubringen, also Swahili, weil sie von den Kindergärten gehört hat, ja, du verwirrst den Jungen nur, konzentriere dich lieber auf Deutsch. Also ich glaube schon, dass es heute anders ist. Also selbst die Stadt Berlin gibt sich sehr, sehr, sehr viel Mühe, Mehrsprachigkeit anzubieten, auch schon in Kitas und den Eltern einfach so zu unterstützen.
Was meinst du genau mit, dass die Stadt Berlin den Kindern Mehrsprachigkeit anbietet? Das verstehe ich nicht ganz.
In dem Sinne, dass die Stadt Berlin schon Kitas anbietet, die Mehrsprachigkeit fördert. Also du kannst dein Kind in eine bilinguale Kita stecken oder in eine internationale. Klar, reden wir hier von einer Sprache, einer europäischen Sprache, also Französisch. Gibt's da, bei mir um die Ecke gibt's da eine Spanisch-Deutsch-Kita. Ja, dann gibt's eine Englisch-Deutsch. Aber
ich verstehe, was du meinst. Ne? Also ich kenne Leute, die in meinem Alter sind und die sind in zweisprachige Kitas schon gegangen. Ich glaube, das gibt's schon länger.
Okay.
Ich glaube, was Caro meint ist, es gibt Sprachen, die werden als besser angesehen und Sprachen, die werden nicht als Priorität angesehen.
Genau, also, aber wir reden ja jetzt gerade von Mehrsprachigkeit. Also generell, dass die, ja, okay. Genau, generell die Mehrsprachigkeit wurde damals schon verpönt. Ne? Also heute wird das eher als ein Plus anerkannt und auch den Eltern die Möglichkeit gegeben, die Kinder halt auch mehrsprachig zu erziehen.
Okay.
Und aber da, wenn wir jetzt von afrikanischen Sprachen sprechen, ist es wieder was anderes. Und deswegen auch diese Initiative, denke ich, weil es gibt ganz, ganz wenig Angebot. Also selbst in Berlin, also die Hauptstadt, ich kenne noch kein Angebot, das Kindern die Möglichkeit gibt, diese Sprache oder irgendeine afrikanische Sprache zu erlernen. Also es gibt schon Erwachsenen-Stammtische, wo du halt mehrere Sprachen, also Twi gibt's da oder Swahili. Aber die Wichtigkeit, den Kindern schon eine Sprache zu beizubringen, gibt's da ganz wenig. Und das ist das, was sie in Köln macht.
Das ist halt so eine Privatinitiative. Also ne, ich finde ja diese Initiative richtig gut. Und ich finde auch gut, dass Leute sich einfach über solche Sachen hinwegsetzen wie schlechten Rat. Ich finde, das ist schlechter Rat. Klar, man kann sagen, so im Nachhinein, man hat rausgefunden, oder es gibt keine Studie, die belegt, dass Mehrsprachigkeit an sich das Problem ist. Mhm. Aber wie gesagt, also meine Eltern haben mir beide nicht ihre eigene Muttersprache beigebracht. Mhm. Sonst würde ich Kinyarwanda und Polnisch sprechen. Und wenn ich so drüber nachdenke, denke ich so, das wäre richtig cool, diese zwei Sprachen zu sprechen. Ja. Aber damals haben Lehrer, aber auch wahrscheinlich andere Leute, denen das abgeraten.
Genau.
Und dann haben sie so eine strategische Entscheidung getroffen, die ich heute, das würde ich heute anders machen. Trotz dieser Initiativen, ne, Berlin ist ja auch noch okay, Berlin ist vielleicht alternativ und einige andere größere Städte. Aber mein Rant war, in der BZ war dann diese große, ich weiß nicht, ob es die BZ ist, es ist irgendeine Springer-Sache mit, ihr wisst schon, rote Schrift auf weißem Grund.
Ich meine, Skandal. Es könnte schon BZ sein.
Und da hieß es irgendwie, Skandal in Neukölln, nur eins von... Was weiß ich. Ich nehme es mir, also wir müssen das, ihr müsst das jetzt zu Hause selbst recherchieren. Das ist ja kein, genau, das muss nicht gefact-checkt werden. Es ist ja auch ein Rant und der ist populistisch. Die Schlagzeile war auch populistisch.
Oh, oh.
Irgendwie eins von 100 Kindern spricht zu Hause Deutsch. Und ich war so, hä, und? Ich habe den Skandal nicht gesehen. Aber ne, wenn du diese Schrift siehst und das ist ja alles so aufgemacht, als wäre es negativ. Und das ist, also das, daran merkt man, dass diese Mehrsprachigkeit immer noch verpönt ist. Und es ist das ganze Integrationsblabla. Aber der Skandal liegt meiner Meinung nach ganz woanders. Aber das ist, ich bin eher erstaunt, dass das greift, dass man sagt, die sprechen zu Hause kein Deutsch. Und daraus schließen die Leute dann direkt, dann sprechen die ja in der
Deutsch.
Schule, genau, dann sprechen die gar kein Deutsch. So, und so stellt man sich Neukölln vor, so, ne? Und während du überall in alle Läden, wo ich reingehe, habe ich mit Deutsch mich perfekt unterhalten. Wir sind in Neukölln hier. Oder, weißt du, mit Leuten, die ich kennengelernt habe, Leute, die du auf der Straße anquatschst, die sprichst du doch alle auf Deutsch an. Also ich, und das ist so dieses...
Mindestens auf Deutsch. Also es werden mehrere Sprachen hier in Berlin gesprochen.
Mehrsprachigkeit ist für mich persönlich in meinem Leben und ich glaube bei euch auch, ist eine positive Sache. Bin ich echt glücklich, dass ich mehrere Sprachen spreche.
Für mich immer bereichernd gewesen.
Obwohl immer irgendwie Leuten eingeredet wird, irgendwie, das ist nicht gut, das verwirrt die Kinder. Aber gerade in dem Alter zu lernen, war genau das Positive. Sonst würde ich heute strugglen. Es gibt zumindest keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, dass Mehrsprachigkeit negativ sich auswirkt. Dann ist die andere Frage, wie können wir das möglich machen? Und mit dem Willen ist es dann möglich. Wir haben Länder wie Belgien oder Luxemburg, die in ihrer Konstitution ja schon mehrsprachig sind. Und es funktioniert. Und ich glaube nur, es ist eine Sache von Willen. Und ich glaube, die Initiative, ne, die du besucht hast, okay, wenn der Staat noch nicht bereit ist, müssen einzelne Individuen nach vorne kommen und den ersten Schritt machen und zeigen, dass es geht. Deswegen nochmal ein Lob darauf.
Auf jeden Fall.
Aber die macht ja nicht nur Sprache, ne?
Nee, sie meinte tatsächlich, es sind tatsächlich nur 40% Grammatik und der Rest wird über Kultur und Werte und Sonstiges, was mit der afrikanischen Kultur, insbesondere mit der kenianischen Kultur in Verbindung gebracht. Und da wird gekocht, Haare werden gemacht, es wird auch über Rassismus gesprochen. Was ich ganz wichtig finde, auch da so früh anzufangen, weil es anders nicht geschieht. Also diese ganze soziale Arbeit findet in Schulen wahrscheinlich sehr, sehr wenig statt und die Kinder werden empowered und die sehen, die gucken nach links und nach rechts und sehen andere schwarze Kinder und die können halt über solche Themen sprechen und auch, was halt in der Schule passiert ist oder auf dem Nachhauseweg und auch über Feierlichkeiten, die gerade zum Beispiel in Kenia stattfinden und damit sie halt auch darüber in Kenntnis gesetzt werden und beim nächsten Nachhausebesuch auch mitreden können. Und noch nicht mal vielleicht mitreden, aber zumindest auch verstehen, warum wird jetzt gefeiert und was ist jetzt gerade Sache. Und das finde ich ganz wichtig. Und man kann einfach Sprache und Kultur nicht trennen.
Ja, und das ist halt eine gute Art und Weise, Sprache und Kultur zu vermitteln. Die Chance hatten wir leider nicht, als wir nach Deutschland kamen. Da waren wir so direkt auf dem Land und da war auch direkt so, sich anpassen und nicht auffallen, bla bla bla. Aber gleichzeitig gab es auch keine wirkliche Community. Also dann wird es ja schwieriger, wenn die Eltern das dann nicht machen und es keine Community gibt. Tja, genau. Muss es anderswo. Ja. Und deshalb war es auch interessant, nochmal mit meiner Schwester Sarah zu sprechen. Und ich hatte ihr halt so ein paar Fragen geschickt auch dazu, weil, naja, wir haben schon einen kleinen Altersunterschied. Das heißt, ich habe irgendwann Swahili gesprochen, relativ gut. Und jetzt verstehe ich schon noch vieles. Ich habe, glaube ich, so ein inneres Sprachgefühl, was man immer wieder aktivieren kann.
Ja.
Das hatte Sarah nicht. Deswegen war es interessant, mal zu sehen, wo da der Unterschied ist. Hören wir doch einfach mal rein, was so ihre Motivation war.
Ja, Sarah. Mein Name ist Sarah oder auch Gina Lang und Isara und ich lerne seit ungefähr 2 Jahren die Sprache Kiswahili. Es ist eine ostafrikanische Sprache und angefangen damit habe ich, weil es Teil meines Studiums ist, eine afrikanische oder asiatische Sprache zu lernen. Aber es war von vornherein klar, dass ich mich für Kiswahili entscheiden würde, da ich auch selber eine persönliche Verbindung zu der Sprache habe. meine ganze Familie spricht Kiswahili und ich bin auch mein Leben damit aufgewachsen, konnte selber aber nicht sprechen. Und ja, mir war es unfassbar wichtig, das zu lernen, weil es war immer so, ich hatte immer das Gefühl, dass alle aus meiner Familie die Sprache sprechen können, außer ich. Ich habe das Gefühl, dass seitdem ich die Sprache gelernt habe, dass ich nochmal irgendwie einen Zugang zu einem Teil meiner Persönlichkeit bekommen habe. Kiswahili kann ich leider noch nicht so ganz in meinem Alltag anwenden. Vielleicht ab und zu wechsle ich mal mit meiner Mutter am Telefon so ein paar Wörter auf Kiswahili oder mit meinen Geschwistern oder mit meiner Cousine. Aber ansonsten leider halt noch viel zu selten. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass seitdem ich die Sprache gelernt habe, dass ich nochmal noch eine ganz andere Bindung zu meiner Familie aufgenommen haben, weil die einfach sehen, dass ich mich entschieden habe, die Sprache zu lernen und halt ja nicht nur auf Französisch.
Ja, interessant zu sehen, dass Sarah, klar, die Sprache wegen dem Studium begonnen hat. Das war ihre Motivation, aber auch, weil sie schon, wie gesagt, Paul die Verbindung zu Ostafrika hatte und sie jetzt natürlich auch noch mehr oder noch eine stärkere Verbindung zu ihrer Familie erlangt hat und dass die Familie auch ihre Motivation, die Sprache zu erlernen, auch wertschätzt.
Also ich finde es eh interessant, so wenn man halt eine Sprache lernt, um halt mit der Familie dann sprechen zu können. Sarah hat ja auch einfach das Glück, dass Swahili hier halt gelehrt wird. Das ist nicht so, ja, also dass sie halt auf jeden Fall eine Sprache, mit der sie sich dann halt
mit der Familie
verständigen kann. Mhm. Und genau, du hast ja auch mit mehreren Leuten geredet und mit Naima zum Beispiel. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein, was sie so sagt.
Mein Name ist Naima, ich bin Studentin in und aus Berlin. An der Uni studiere ich Regionalstudien Asien-Afrika und im Rahmen meines Studiums habe ich angefangen, Swahili zu lernen. Das mache ich jetzt schon seit etwas über 2 Jahren und spreche es meiner Meinung nach relativ gut. Über die Uni hinaus spreche ich die Sprache nicht so wirklich. Ich war 1 Monat in Sansibar, auch im Rahmen der Uni, wo ich einen Swahili-Sprachkurs absolviert habe. Und habe dann dort natürlich über die Uni hinaus mich viel mit Leuten von dort unterhalten und schreibe auch jetzt noch mit meiner Gastfamilie, bei der ich dort untergebracht war. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht weitere Pläne mit der Sprache. Ich habe angefangen, die Sprache zu lernen, vor allen Dingen aufgrund des begrenzten Angebots. Mein ultimatives Ziel, so gesehen, ist es, Shangane zu lernen. Es ist ein Dialekt von Tsonga, der Muttersprache meines Vaters aus Mosambik. Ich kann die Sprache nicht so wirklich. Ich kann ein paar Fetzen der Sprache, verstehe etwas und kann merkwürdige Sachen verstehen. wie zum Beispiel, gib mir das Salz oder ich schlag dich. Aber ich bin fern davon, die Sprache fließend zu sprechen und ich würde halt gerne das irgendwann können. Und ich dachte, mit einer Grundlage, vielleicht etwas Vertrautheit in einer Bantu-Sprache, würde es mir dann potenziell leichter fallen, mir die Sprache selber beizubringen, anstatt wenn ich da gar keine Grundlage habe. Genau, das ist also meine Motivation, mit Swahili angefangen zu haben und ich bin aber auch auf jeden Fall motiviert, weiterzulernen. Genau, weil meiner Meinung nach jede Sprache eine Bereicherung ist und vor allem auch kulturell gesehen sich viele Dinge so erschließen und man so besser versteht, weil das Sprache und Kultur meiner Meinung nach super eng miteinander verwoben sind. Seit ich die Sprache kenne, hat sich nicht sonderlich viel geändert. Ja, mein kulturelles Verständnis ist vielleicht etwas größer geworden und ich hatte vorher nicht so wirklich viel mit Ostafrika zu tun. Also ich wusste nicht viel über die Kulturen dort und über die Sprachen, aber dadurch, dass die Sprache mein Schwerpunkt im Studium wurde, wurde auch die Region immer mehr mein Schwerpunkt und ich habe wirklich einiges gelernt, Neues dazugelernt und eine neue Sensibilisierung bekommen für die Vielfalt an Kulturen. Und ich bin auf jeden Fall motiviert, wenn ich meinen Schweinehund überwinde, dann auch mich an Shangane heranzuwagen und dann hoffentlich es irgendwann sprechen zu können.
Wir haben ja ganz am Anfang noch darüber gesprochen, Bantu-Sprache, ne? Swahili ist eine Bantu-Sprache. Und dann, ich glaube, der Gedanke ist gar nicht so abwegig, dass man immer denkt, okay, per Approximation, wenn du Swahili lernst, hast du schon mal das Grundgerüst einer Bantu-Sprache und mit der kannst du eine neue lernen.
Also meine Mutter spricht halt auch mehrere Bantu-Sprachen. Mhm. auch wenn ich jetzt zum Beispiel Kinyarwanda höre, das hört sich sehr nach Runyan Kole an, also der Sprache von meiner Mutter. Also dass ich zum Beispiel total verstehen kann, wenn man sagt, so Bantu-Sprachen hören sich ähnlich an, so das Zählen oder so, das hört sich für mich auch.
Ja, Caro, du hast recht. Also ich muss dazu sagen, dass es natürlich, ich glaube schon, dass es einfacher ist, noch eine spannende Sprache zu lernen, ne? Dadurch, dass ich Kikuyu ganz am Anfang hatte, dann Swahili und jetzt mit der Sprache Lingala, die mein Freund spricht, also da ähneln sich Wörter einfach. Also nicht nur ähneln, sondern die sind einfach gleich. Ob sie jetzt gleich ausgesprochen werden oder nicht, ist eine andere Sache, aber man kriegt was mit und man versteht da schon, was da gesagt wird. Und das ist eine gute Strategie auf jeden Fall, Naima.
Ja, und es gibt, es ist aber auch hart wegen des Angebots jetzt nochmal. Es gibt einfach über 2000 Sprachen und es ist ja ein ganzer Kontinent. Mhm. Und das ist jetzt nochmal, was ich nie verstanden habe, Asien- und Afrika-Wissenschaften, da nimmt man gleich zwei Kontinente. Mhm. Da ist normal, dass das Angebot nicht so groß sein kann, einfach von der Lehrkraft her. Und dann gibt es, glaube ich, aber auch noch in Afrika viele Sprachgruppen. Ja. Bantu ist einfach die größte, aber dann gibt es noch ganz andere Sprachgruppen und die haben auch mal eine ganz andere Logik, aber auch wirklich so in Äthiopien zum Beispiel, Laute und ja klar, ne, es ist einfach begrenztes Angebot.
Ja.
Jetzt nochmal zu Joanna und sie lernt eine ganz andere Sprache, auch aus einer anderen Region. Hören wir mal hier rein.
Mein Name ist Joanna und ich lerne seit circa über einem Jahr Hausa. Wie gut ich die Sprache spreche. Also inzwischen kann ich schon so einfache Sätze bilden und auch Konversationen führen. Aber ich bin auch schnell mal raus, wenn mein Gegenüber zu schnell spricht oder viele Wörter benutzt, die ich noch nicht kenne. Über die Uni hinaus spreche ich die Sprache leider kaum, bis auf dass ich im Sommer einen Sprachkurs im Niger gemacht habe und jetzt versuche, das bisschen weiter fortzuführen und mich einmal die Woche per Skype mit einem Lehrer aus Niger zu unterhalten und so meine Sprachkenntnisse ein bisschen zu erweitern. Meine persönliche Motivation, die Sprache zu lernen. Ja, also mein Vater ist Igbo, also aus Nigeria. Und ich war jetzt mehrere Male in Ghana, auch schon für längere Zeit. Und in beiden Ländern spricht man Hausa auch. Sodass für mich die Wahl bei Hausa lag, da es halt wirklich in vielen westafrikanischen Ländern gesprochen wird und auch die Möglichkeiten, das zu lernen, relativ gut sind, weil es viele Nachrichtensender auch gibt und Videos und auch Bücher. Was sich verändert hat dadurch, dass ich die Sprache lerne, also ich finde es auf jeden Fall sehr gut, die Sprache zu lernen, um doch ein bisschen der Kultur näher zu kommen, auch ein Stück meiner eigenen Kultur näher zu kommen. Und ich das sehr wichtig finde, dass ich, wenn ich mich in einem Land befinde, auch wenigstens ein bisschen mich mit den Menschen dort unterhalten kann.
Ich glaube, Hausa, wenn ich mich nicht irre, ist auch eher überregional, also über mehrere Länder hinaus. Und klar, ne, das spielt auch eine Rolle in dem Angebot, was die Uni natürlich bereitstellt. Es ist ja auch ein bisschen pragmatisch zu sagen, lernt die Sprache, die eine große Sprechergruppe hat.
Also die Grenze in Afrika, die entstanden ist, nicht die sprachliche Grenze, aber die geografische Grenze hat ja nichts mit der Sprache zu tun. Und das ist in Afrika sehr oft zu sehen, dass die Sprache überregional gesprochen wird. Und weil es halt damals einfach gar keine Grenzen gab, also bevor 1884.
Ich glaube, ich würde jetzt auch zu unserem letzten Punkt kommen, es einfach so einen Konflikt gibt. Und zwar ist auch eine Leseempfehlung. Es gibt zwar online umsonst, aber ich würde sagen, support the author. Mhm. Und zwar von Ngugi Wa Thiong'o, sehr berühmter Schriftsteller aus Kenia, der auf Kikuyu schreibt. Mhm. Und er hat das Buch Decolonizing the Mind geschrieben. Und da geht er halt ganz viel auf so Sprache ein. Und seine Meinung war halt, er spricht viel über Literatur. Es ist einfach, ne, es ist ja Sprache.
Ja.
Und sagt, naja, alles, was auf Französisch, Englisch geschrieben worden ist, Sachen, die wir ja lesen, ne? Wir kennen ja ganz viele Autorinnen und Autoren aus Afrika, die in diesen Sprachen schreiben, aber er sagt, nee, das ist not African Literature.
Ja.
Und irgendwie verstehe ich deinen Punkt, den er machen will.
Natürlich.
Weil, also ne, ihr wisst jetzt auch, wenn ihr eine Sprache sprecht, das ist so eine eigene Welt, die konstruiert eine eigene Philosophie auch.
Ja.
Und die verstehst du nur, wenn du diese Sprache sprichst. Und nach wie vor werden Leute in vielen afrikanischen Ländern gezwungen, Englisch oder Französisch zu lernen. Und dadurch entwurzelst du sie von der Philosophie von zu Hause und sie können ihr Wissen nicht erweitern und aufbauen. Das ändert sich so, aber es ist halt auch eine strategisch schwierige Frage, weil klar ist es schön, dass sich Leute in Ländern, Überregionen unterhalten können. So eine Diaspora erlebt auch davon, dass es diese Kolonialsprachen nach wie vor gibt. Ich würde nur hoffen, dass die Balance sich ändert und dass also einige Länder wollen jetzt auch ihre Diaspora immer mehr binden und bieten halt solche Sachen auch an, wie Sprachkurse etc. etc. Dass diese Länder in Zukunft, jetzt wo die Afrikanische Union wächst und so bla bla bla, dass man im Pan-Africanism trotzdem einen Weg findet, diese Sprachen zu fördern, also die nicht-kolonialen Sprachen.
Ja, krass, das war jetzt eine ganz intensive Sendung. So viele Stimmen, so viele Sprachen, über die wir gesprochen haben. Es ist einfach verrückt, wie viel Sprache ausmacht und wie wichtig das ist. Auch wie wir hier in der Diaspora versuchen, diese Sprachen dann doch wieder zu lernen oder zurückgehen und die da zu lernen. Und dass es so Initiativen gibt, was Sprache halt eigentlich alles mit uns macht.
Sprache ist sehr umkämpft.
Ja.
Und ich hab den Eindruck, noch eine letzte Sache, an die ich mich erinnere. Weil das mindestens zwei Lehrer von mir gesagt haben und erwähnt haben, die meinten so, es ist wichtig, in welcher Sprache das Kind träumt.
Ach, das haben die gesagt.
Es ist wichtig, in welcher Sprache das... Und ich war so, wow, die Lehrer haben sich bekämpft in meinem Kopf so, um meine Träume. Das war mir viel zu viel. Das fand ich unheimlich. So, die wollen kontrollieren, welche Sprache ich träume.
Decolonize your mind.
So, ja, aber das zeigt, was für ein Kulturkampf es gibt irgendwie um Sprache. Mhm. Wo ich denke, ein bisschen mehr chillen wäre gut und wirklich den Leuten die Möglichkeit... Also es ist nicht dämonisch, mehrere Sprachen zu sprechen. Sondern
talking in tongues.
Talking in tongues, genau. Es gibt viele Sprüche auf so Sprachen, aber
ja. Ja, genau. Also das ist halt so, was wir daraus nehmen, dass es halt total wichtig ist. Leute, bringt euren Kindern die Sprachen bei, die ihr wichtig für euch auch findet. So. Und
ja. Genau, und deswegen bedanke ich mich persönlich sehr, sehr, sehr bei Wambui, die sich die Zeit genommen hat, dieses Interview mit mir zu führen und ihre Eindrücke. Und ja, das ist das Swahili Cultural Project in Köln. Das wird jeden Samstag angeboten für Kinder von Wambui. Und es wird nicht nur Sprache beigebracht. Und das ist wichtig. Und es soll sich in mehreren Städten hier in Deutschland ausbreiten und mit mehreren verschiedenen Sprachen.
Und wie immer freuen wir uns natürlich gerne, diese Konversation weiterzuführen mit euch. Und vielen Dank aber auch an Noah. Viel Erfolg. Und dann auch an Naima, Joanna und Sarah.
Auch für die viel Erfolg.
Viel Erfolg mit eurem Studium. Genau. Und ja, wie immer würden wir natürlich diese Konversation auch offline und online weiterführen mit euch. Ihr könnt uns immer anschreiben. Wir sind auf allen Kanälen. Wir sind auf Twitter, Facebook, Instagram.
Ja. Soundgram.
Ihr könnt euch auch trauen und eure Beiträge öffentlich machen und mit anderen diskutieren.
Und E-Mails könnt ihr uns auch schicken, und zwar auf matatu.podcast@gmail.com.
Und wir sind happy, wenn ihr uns andere solche Initiativen teilt, die ihr kennt. Ich bin mir sicher, dass es noch mehr gibt.
Ja.
Und die tragen wir dann irgendwie zusammen. Und
ja, können eine Liste machen.
Können eine Liste machen.
Das ist echt, es ist echt, echt wichtig. Also wer sich für Sprachen interessiert und für die Weitergabe von Kultur. Und
wir teilen euch auch auf unseren Social Media.
Ja.
Wir haben nämlich ganz, ganz viele Follower. Okay, bis dann. Ciao.
Bis dann, ciao.
Tschüss.